Das ist Reinhören und Weiterlesen, der Schülerinnen und Schüler-Podcast über Literatur, die fesselt. Ein Schulprojekt der Stadtbücherei Würzburg. So, und ich habe hier wieder drei junge lesebegeisterte Menschen vor mir sitzen. Und zwar sind das der Oskar, der Hector und der Lorenz. Und ihr habt mir auch ein Buch mitgebracht. Um welches Buch geht's denn heute?
Also es geht um das Buch Der mechanische Prinz. Ja.
Mhm. Es ist von einem besonderen Autor. Der hat schon unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen. Vielleicht habt ihr es... wisst ihr schon, wer es ist? Es geht um Andreas Steinhöfel und das Buch Der mechanische Prinz. Er ist 1962 in Battenberg in Hessen geboren und arbeitet als Übersetzer, Rezensent und vor allem als Autor. Das Buch hat 271 Seiten und kostet 7,95 Euro. Und er erhielt außerdem schon den Deutschen den Preis, Erich-Kästner-Preis für Literatur, den katholischen Kinder- und Jugendliteraturpreis und die Auszeichnung für den Lesekünstler 2009.
Ja, jetzt erzählt euch Oskar, mein Freund, etwas über die Hauptpersonen.
Also Max, er wird von seinen Eltern öfters mal übersehen, also zum Beispiel vergessen sie ihn manchmal Essen zu geben. Er trägt zu kurze Hosen und zu enge Jacken, weil seine Mutter nicht mit ihm einkaufen geht. Er wohnt in Berlin und fährt dauernd mit der U-Bahn. Er ist ziemlich unglücklich und deprimiert und sein bester Freund heißt Jan.
Ja, und jetzt kommt noch was zum mechanischen Prinz.
Der mechanische Prinz trägt Handschuhe, die sich so verwandeln können, also jede Farbe annehmen. Er hat silberne Haare, schwarze glanzlose Augen, also da fehlen die Pupillen, die sind einfach weiß. Er hat hohe Wangenknochen und die sind so blassrote, glänzende Haut. Sein Körper ist ein Körper und eine Rüstung zugleich, also es ist noch mit Metall. Es besteht aus hunderten ineinandergreifender Bauteile, aus schimmerndem Kupfer und Messing. Und er ist Herrscher über alle Refugien, also so heißen diese Welten, wo der immer hinreist.
Ja, okay, jetzt erzähle ich euch noch etwas über den Inhalt. Weil Max, wie er selbst sagt, das egalste Kind der Welt ist und sich mit seinen Eltern, also ihre Eltern, sich nicht für ihn interessieren, verbringt er seine komplette Freizeit am liebsten damit, in der S- oder U-Bahn quer durch Berlin zu fahren. Auf einen seiner Streifzüge schenkt ihm ein einarmiger Bettler eine goldene, abgewetzte Fahrkarte und meint, damit könnte man überall hinkommen. Er sollte sich nur vor dem Prinzen in Acht nehmen. Max hält den Bettler für verrückt, nimmt aber die Karte, da er seine eigene an diesem Tag vergessen hat. In der U-Bahn trifft er ein Mädchen, Tanita, die das Ticket wiedererkennt. Durch sie erfährt er, wie man das magische Ticket benutzen kann und dass man als ausgewähltes Kartenkind damit in verschiedene Welten, die von die Refugien genannt werden, kommen kann. Auch Tanita warnt ihn vor dem mechanischen Prinz. An einer Haltestelle, die es eigentlich gar nicht gibt, steigt er aus und findet, wie er hofft, eine fremde Welt, Nimmerland, sein erstes Refugium. Auf seiner Reise in der U-Bahn gelangt er immer wieder in neue Refugien, die jedes Mal schwierige Aufgaben für ihn beihalten. Schließlich trifft er den mechanischen Prinz, der ihm die schwierigste Aufgabe stellt. Er muss in dem Refugien sein eigenes Herz finden und befreien. Wenn er das nicht schafft, würde der mechanische Prinz von ihm einbehalten, also ein Pfand von ihm einbehalten, wie zum Beispiel vom Bettler den Arm. Und außerdem müsste Max sein elendes Leben so weiterleben. Bisher, das möchte er natürlich nicht, deshalb kämpft er sich mit schwierigen Aufgaben durch ein ganz persönliches Refugium. Dort muss er sich seinen Schwächen stellen und gegen seine Wut, seine Traurigkeit und seine Ängste kämpfen und den Mut finden, damit umzugehen, damit er nicht wie manche Menschen ein Mensch ohne Herz wird. Ja.
Worüber würdet ihr sagen, so geht das Buch? Ich glaube, ich würde so sagen, es geht halt darum, dass er man mit seinen oder der Max, dass er mit seinen Problemen umgehen kann und auch mit den Ängsten oder sie auch zu besiegen können. Was würdet ihr dazu sagen?
Ja, also ich hätte so gemeint, das schon recht und dass man praktisch auch, man soll auch so ein bisschen nicht die Hoffnung aufgeben. So, es kommt immer wieder praktisch das, also wir wissen jetzt natürlich nicht, wie es, also wir schon, ihr nicht. Aber praktisch, man soll nicht die Hoffnung aufgeben. Zum Beispiel hier bei manchen Refugien verzweifelt er ein bisschen. Aber er gibt halt nicht die Hoffnung auf, bis er dann den mechanischen Prinz
trifft. Also er muss halt immer an sich glauben. Ja.
Mhm. Wenn das verschiedene Welten sind, diese Refugien, gab es eine Welt, wo ihr sagt, boah, die war ja cool? Oder die ist besonders oder besonders gruselig, weiß ich nicht.
Ja, es gab so eine mit so einem ganz großen See.
Mare Lacrinarum.
Ja, oder? Und es waren halt die Tränen von den Kindern.
Die halt geweint haben.
Ja, die geweint haben und es hat sich dann angesammelt, so ein großer See. Und ja.
Da war noch so ein Mann.
Ja, so ein Monster, so eine Art. Liest du uns jetzt noch eine Stelle vor, oder?
Ja, also das ist jetzt so von, wo der Max so bei einer Aufgabe ist, die er jetzt lösen muss.
Im Refugium, oder?
Ja, im Refugium, ja, beim mechanischen Prinzen. Max, bist du bereit? Kämpfen, oh Mann. Er knabberte unsicher auf der Unterlippe. Elfi hat es ihm erklärt, aber er hatte nicht mehr daran gedacht, dass der mechanische Prinz ihn einer oder mehreren Prüfungen unterziehen würde, bei denen er nicht versagen dürfte. Denn wenn das geschah, war der weite Weg hierher vergebens gewesen. Mein Herz, seine Hände ballten sich zu Fäusten. Er hatte sich nicht bis in diese Festung am Ende von Zeit und Raum durchgeschlagen, sich nicht den Schrecken der Refugien und der magischen Handschuhe des Prinzen ausgesetzt, nur um sich jetzt von zwei Idioten wie dem Fuchs und dem Luchs den Weg versperren zu lassen. Also das waren so zwei Leute, die ihn geärgert haben in einem Kapitel. Er würde ihnen schon zeigen, wie man kämpfte. Zugegeben, es könnte ein bisschen knapp werden, wenn der Prinz ihn gegen beide gleichzeitig antreten ließ. Aber vielleicht ließ er ja mit sich reden. Vielleicht, du kannst jedes beliebige Herzfenster gegen sie einsetzen. Jetzt gleich, entscheide dich. Wow, flüsterte Max. Das war sogar noch besser als erwartet. Ob sie nun träumten oder nicht, der Luchs und der Fuchs wussten offensichtlich nicht, wo sie sich befanden. Sie hingen hilflos in der Luft, die Augen weit aufgerissen, aber blind. Und der Fuchs, ausgerechnet dieses Großmaul, klammerte sich an die Hand seines Freundes. Elender Feigling. Mann, hatten die beiden einen Schiss. Dieses Gefühl kannte er nur zu gut. Sich nicht von der Stelle rühren zu können. Alles ohne Widerworte zu schlucken. Schläge einzustecken in den Bauch und ins Gesicht, ohne sie zurückzugeben. Nur an diese Demütigung zu denken, erfüllte ihn mit blankem Hass. Oh ja, jetzt würde er den beiden zeigen, was es hieß, auf der Verliererseite zu stehen. Jetzt würden sie die Macht seiner Herzfinster vielleicht sogar töten. Und wäre das so schlimm? Aus Typen wie denen wurden später sowieso Verbrecher. Wenn er sie nicht flachlegte, würden die beiden irgendwann andere Leute flachlegen. Garantiert. Er tat der Welt nur einen Gefallen, indem er sie auslöschte. Max, entscheide dich. Bin ja schon dabei. Natürlich konnte er kurzen Prozess mit den beiden machen, indem er sie mit dem Schwert in kleine Stücke schnitt. Aber wer weiß, welche Kräfte in den anderen Herzfenstern schlummerten. Er legte Trauerklinge auf den Boden, zog hastig seinen Rucksack ab und kramte darin herum. Da war die Spinnseite aus dem Salve Caruso. Vielleicht konnte er den Fuchs und den Luchs damit fesseln, nur für den Fall. Dann der Eisklump mit den roten Würmern. Elfi hatte ihn nur flüchtig berührt und sich dabei verbrannt. Was geschah wohl, wenn er einem der beiden Jungen damit über das Gesicht strich, wie sie ihm mit den Fritten übers Gesicht gestrichen hatten? Egal, er würde sie fertig machen. Er kramte weiter im Rucksack. Die Fiole, was richteten die Tränen aus dem Mare Lacrimarum an, wenn man sie ausschüttete. Wie beißend war ihr Salz? Auch egal, er würde sie fertig machen, fertig machen. Und die Feder, wozu war die wohl gut? Die Taubenfeder von der alten Marlene. Du wandelst am Abgrund, manche von euch schaffen es nicht, krumm oder gerade. Max hielt mitten in der Bewegung inne. Er schloss die Augen. Er hatte keine Ahnung, ob der Abgrund den Luchs in den Fuchs bereits völlig verschluckt hatte. Keine Ahnung, was sie überhaupt an den Rand des Abgrunds getrieben hatte. Keine Ahnung, wann zwei Eisenvögel losgeflogen waren, um ihre Herzen aus der Halle der Seelen zum Turm der Gesänge zu bringen. Etwas kullerte nass seine Wangen herab. Wann hatte er zu weinen begonnen? Wann hatte sein Herz so sehr zu brennen begonnen, dass es ihm in der Brust schmerzte? Er atmete tief ein und wieder aus. Es war, als würde etwas aus ihm entweichen. Nicht für immer, nur für einen Moment. Nur für jetzt. Er wischte sich über die Augen, er schloss den Rucksack, setzte ihn wieder auf und griff nach Trauerklinge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsstet ihr das Buch selbst lesen.
Was sind eigentlich eure Lieblingspersonen?
Meine ist der mechanische Prinz, also ich finde die Technik sehr faszinierend, wie der aufgebaut ist.
Ich finde auch der mechanische Prinz. Ich finde, man kann ihn sich so stark und auch irgendwie so cool vorstellen halt, so mit so einer riesigen, ich stelle mir die Rüstung, ist immer so schwarz und dann noch so coole Handschuhe, das stelle ich mir ganz cool vor.
Würdet ihr sagen, das ist eine gute Person oder ist es eine bedrohliche oder eine böse?
So teils, teils,
oder? Ja, eigentlich ist es jetzt, er macht nichts Böses richtig einem, aber wenn man sich halt selber, wenn man selber was mit sich, alles macht man sich halt selber. Das Böse, das ist man selber, was man da selber macht. Das richtet man sich selber an.
Das hatte ich nämlich eben auch in der Textstelle so, dass er überlegen muss, was er selber macht. Also er entscheidet ja selber, was er da mit seinen beiden Gegnern macht. Und daran wächst er offensichtlich mit diesen Aufgaben. Das heißt, der Prinz ist sozusagen eine Herausforderung. Er fordert ihn immer nur heraus mit den Aufgaben, oder?
Ja. Also meine Lieblingsperson ist eigentlich auch der mechanische Prinz. Aber ich finde eigentlich, der Jan, der ist eigentlich auch eine ganz gute Person, finde ich. Weil er ist ja immer für Max da. Und er ist halt auch immer sehr mutig und stark. Und das finde ich halt auch sehr gut.
Was würdet ihr denn sagen? Ist das ein Fantasy-Buch? Ist das eine Sage oder ein Märchen? Oder was ist das?
Fantasy und so ein bisschen echt.
Ich hätte gemeint, es ist so eine Mischung zwischen Fantasy, also mit dem mechanischen Prinz, das ist ja so, ja, und mit den Trauerklingen und ja, und halt auch, aber es ist halt auch so wirklich Realität drin, weil manche Kinder werden halt auch in Echtheit praktisch von ihren Eltern vergessen, so.
Genau, und es müssen ja auch alle Kinder erwachsen werden. Ja. Ne? Also da habe ich ja auch das so ein bisschen rausgehört, darum geht es ja auch ein bisschen. Also Entscheidungen selber treffen und erwachsen werden und wachsen. Ne? Genau. Wenn ihr in einem oder zwei Sätzen das Buch zusammenfassen solltet, wie würdet ihr das zusammenfassen?
Also ich hätte gemeint, es ist schon spannend und aber auch manchmal ein bisschen witzig zugleich.
Ich würde sagen, es ist spannend und man erfährt viel über so Sachen, wie es so ist, so, sich so zu fühlen.
Ja, ich auch. Und ich finde aber irgendwie, teilweise ist das Buch halt auch sehr verwirrend. Und das finde ich nicht so gut. Und manchmal ist halt auch so ein bisschen wie so ein Computerspiel. So ein bisschen halt. So ist halt auch ein bisschen dargestellt, wie so ein Computerspiel. Aber ich finde, es ist ein sehr guter Anfang auch. Und es ist aber auch ein relativ gut und spannendes geschriebenes Ende.
Das verraten wir natürlich nicht.
Vielleicht so für die 7. Klasse.
Ja, ungefähr so für die 7. Klasse ist es.
Und ist es eher ein Jungsbuch oder würdet ihr sagen?
Ich glaube, es ist so für beides.
Es ist ja, so beides. Neutral. Also kann man gut vielleicht als Klassenlektüre lesen oder so.
Also könnten Mädchen auch lesen.
Ja. Ja, man bräuchte halt, dafür muss man halt auch viel verstehen halt auch, das ist halt oft auch so schwierige Wörter so ein bisschen und deswegen ist halt auch am besten, wie gesagt, für Schüler ab 14 Jahren ungefähr.
14? Ihr seid aber noch jünger, oder?
13,
ja.
Lorenz.
Ja, oder 13, 13 so ungefähr so.
Ja. So, der Lorenz, also mein Freund hat ja gerade gemeint, das ist so ein bisschen verwirrend, also ich weiß, was er meint, weil manchmal erzählt er so, praktisch erzählt der Erzähler, der Autor praktisch so, wie das Kind, also der Max, ihm die Geschichte erzählt hat. Und dann halt auch noch manchmal, trinkt Max aus dem Glas und fragt man sich, hä, warum trinkt er jetzt auf einmal aus dem Glas? Ich habe gedacht, er wäre mitten in einem Refugium, so. Das ist schon verwirrend.
Also es gibt verschiedene Erzählebenen, die sich abwechselnd. Also man muss aufmerksam mitlesen.
Mhm. Auf jeden Fall.
Und falls ihr euch noch gefragt habt, was ein Refugium ist, also ein Refugium ist jetzt so eine Welt, in der man die Kartenkinder gegen ihre, so mit ihren Schwächen und so und Stärken, gegen die müssen sie da halt, die müssen sie da halt besiegen und so. Und man kommt in ein Refugium durch mit der U-Bahn. Da hat der Max das auch das erste Mal gesehen, als er die Karte gerade hatte, das goldene Ticket. Und man muss um eine bestimmte Uhrzeit an einer bestimmten U-Bahn-Station einsteigen und dann fährt man rückwärts und dann irgendwann sieht man die U-Bahn-Station, die es eigentlich nicht gibt, und dann muss man die Notbremse ziehen und dann bleibt es stehen und dann muss man selber herausfinden, wie man da halt hinkommt.
Mhm. Spannend. Was war für euch das Überraschendste am Buch? Oder gab es was, was euch überrascht hat? Oder sagt ihr, nee, es war alles zu erwarten? Oder?
Einmal hat er, glaube ich, so ein Kinderbisschen runtergemacht. Dann irgendwo hat er sie noch mal gelobt.
Ja.
Aber eine spannende Sache gab es noch, aber die wollen wir jetzt noch nicht verraten.
Mhm.
Weil das will zu viel verraten, aber... Ja, ich würde sagen, das war's von der Kritik her.
Ja.
Und so.
Mhm. Genau. Würdet ihr sagen, ist ein super Buch oder ein gutes Buch? Oder wie viele Sterne würdet ihr vergeben? Oder
also ich würde so 4,5 Sterne geben,
mhm,
weil es ist schon ein gutes Buch, aber es ist halt teilweise nicht so verständlich manchmal. Ja.
Also ich hätte ihm so 4 Sterne gegeben. Also ich finde auch, steckt auch viel Kreativität hinter. Aber halt auch, wie schon Doska gemeint hat, ist halt verwirrend an manchen Stellen.
Mhm.
Ja, ich würde auch so sagen 4,5 Sterne, weil das ist halt auch, sind halt immer so Sprünge, die man halt nicht versteht oft.
Mhm. Wunderbar, dann danke ich euch, dass ihr mir das Buch vorgestellt habt. Und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Jetzt ist mal Schluss mit Schule, ne?
Danke.
Ja.
Genau. Und dann tschüss.
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 Das war Reinhören und Weiterlesen. Der Schülerinnen und Schüler-Podcast über Literatur, die fesselt. Mehr Infos dazu unter stadtbücherei-würzburg.de. Und jetzt viel Spaß beim Selberlesen.